Und deshalb, das erste Credo ist, zuhören, statt reparieren zu wollen. Da ist niemand kaputt. Das heißt, es ist schon, wir sind oft viel zu schnell mit unseren Lösungen und ach, geh doch nochmal in die frische Luft und du musst doch auch mal was für dich tun oder dann geh doch mal zur Therapie, da musst du dich doch mal drum kümmern, dir geht's doch schon seit Wochen nicht gut und wir sind sofort in der Aktion. Erst mal zuhören und den Raum halten, das klingt einfach und ist richtig, richtig schwierig. Den Raum zu halten, wo negative oder generell Emotionen stattfinden dürfen, wo alle Emotionen erlaubt sind. Traurigkeit, Wut, was auch immer. Und wir denken oft, naja, der ist doch schon so traurig in Häkchen, der Mensch, der da die Depression hat. Das können wir doch jetzt nicht verstärken. Nein, wir verstärken das nicht, wir halten das und sagen, das ist jetzt gerade in Ordnung. Und wir wissen aus der Psychologie, dass Emotionen, die akzeptiert werden, auch schneller wieder abgebaut werden.
Hallo und herzlich willkommen bei Lebenswert, das jetzt versichern. Mein Name ist Shilou Köhnke und ich bin Host in diesem Podcast. Ich freue mich, gemeinsam mit meinen Gästen Themen aus der Gesellschaft aufzugreifen, die direkten Einfluss auf unser Leben und die Lebensqualität haben. Wir sprechen über Fragen rund um mögliche Lebensrisiken, den Lebenswandel an sich, aber auch ganz persönliche Lebensgeschichten. Und darüber, uns das Jetzt bewusst zu machen. Das Jetzt, also genau diesen Moment, in dem sich alles gut und richtig anfühlt. Viel Spaß beim Zuhören. Eine gesunde Kommunikation oder auch Wortmedizin, wie wir gleich hören werden im Anschluss, ist ein wichtiger Faktor für die mentale und die physische Gesundheit und das Wohlbefinden. Denn wie wir alle wissen, spätestens seit unserer Weihnachtsfolge bei Lebenswert, aber natürlich auch aus dem Alltag kennen, können Wörter verletzen. Sie können aber auch eine heilende Wirkung entwickeln. Und wie das funktioniert, darüber spreche ich heute zum zweiten Mal mit meiner Gästin Lisa Holtmeier. Lisa, herzlich willkommen. Ich freue mich ganz doll, dass es nochmal geklappt hat und wir zusammen sprechen.
Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, auch wenn es nur remote ist, denn du bist aktuell für 3 Monate in Dänemark, aber das macht gar nichts, denn es funktioniert hier alles auch zum Glück mit der Technik gut. Ich habe es gerade gesagt, wir haben schon in unserer letzten Folge über die Bedeutung einer bewussten und respektvollen Sprache gesprochen. Du hast uns aufgeklärt, wie du eigentlich zu deinem Thema der Wortmedizin mit deinem Unternehmen Wordseed gekommen bist. Deswegen möchte ich jetzt an der Stelle auch gar nicht so sehr darauf eingehen. Das fand ich alles eine ganz beeindruckende Geschichte. Ich möchte gerne gleich ins Gespräch starten mit dir, denn du hast gerade dein aktuelles Buch auch rausgebracht zum Thema Wortmedizin. Deswegen vorab die Frage, was bedeutet eigentlich Wortmedizin für dich und inwiefern haben Worte Einfluss auf unser Bewusstsein?
2 super spannende Fragen. Also Worte sind Medizin für mich. Und in Wortmedizin kläre ich darüber auf, wie Worte wirken können. Es gibt Medizin, die ist wohltuend und gleichzeitig gibt es Medizin, wenn wir sie überdosieren, ist es pures Gift für unseren Körper. Und dass wir wirklich bewusst mit unserer Sprache umgehen, weil jedes Wort kann wie Medizin wirken, toxisch oder heilsam. Und mir geht es darum, wirklich aufzuklären, welche Macht hat unsere alltägliche Kommunikation. Wir können über gesunde Sprachmuster ganz viel für unsere psychische und auch physische Gesundheit tun. Und gleichzeitig haben Worte Macht, uns wirklich ernsthaft krank zu machen, auch wieder auf psychischer und physischer Ebene.
Ja, genau. Das ist, wenn man sich das klar macht, wirklich eine ganz wichtige Erkenntnis, die auch wissenschaftlich basiert ist, dass an der Stelle auch nochmal wirklich der Querverweis zu unserer anderen Folge, du hast es beschrieben, wie es im MRT untersucht wurde, dass das menschliche Gehirn keinerlei Unterschied macht zwischen physischen Schmerzen und psychischen Schmerzen, die eben durch Worte erzeugt werden können. ich habe anfangs gesagt, sie Worte können, und du hast es eben gerade auch sehr, sehr schön beschrieben, dass eine negative Kommunikation verletzend wirken kann und eine gute, gesunde Kommunikation eben auch das Selbstbewusstsein stärken kann und sich positiv auf das Wohlbefinden auswirken kann. Vielleicht so der Vergleich, da habe ich dran gedacht in der Vorbereitung auf die Folge, es ist auch für Eltern ja so evident im Alltag, wenn man kleine Kinder hat, da kann man den Schmerz oftmals noch wegpusten. Das geht natürlich im Erwachsenenalter nicht mehr ganz so einfach. Und deswegen wollen wir jetzt ganz bewusst nochmal einsteigen in erstmal eine negative Kommunikation, die uns offenbar wirklich körperliche Schmerzen zuführt. Und zwar ist es ja eine ganz wichtige Erkenntnis, gerade auch im Umfeld mit an Depressionen erkrankten Menschen, überhaupt im Umfeld von psychischen Erkrankungen den richtigen Umgang mit einer bewussten Sprache zu praktizieren. Deswegen da gleich die Frage anschließend, wie verhält es sich mit Glaubenssätzen? Also wir alle haben ja in uns innere Glaubenssätze, die wir aufgebaut haben im Laufe der Jahre, vielleicht schon aus der Kindheit herrührend, die unterbewusst auch immer wieder gestärkt wurden oder die wir selber vielleicht auch in uns stärken, weil wir, ja, wie der Name schon sagt, einfach daran glauben. Wie verhält es sich damit und wie kann ich diese Glaubenssätze auflösen, sofern sie negativ sein sollten? Und was sind überhaupt gute Beispiele für negative Glaubenssätze?
Super spannendes Thema, weil diese Glaubenssätze sind ja Überzeugungen, die wir für normal halten. Also, dass wir für normal halten beispielsweise, dass ich den Eindruck habe, ich bin nicht gut genug oder ich darf gar keine Fehler machen oder ich muss mich einfach mehr anstrengen als andere Menschen oder ich bin halt nicht so beliebt wie andere. Es gibt halt Menschen, die sind so richtig charismatisch, das bin ich nicht. Also Dinge, wo wir denken, das ist ja ganz normal, dass ich das glaube. Und gleichzeitig sind es negative Glaubenssätze und das sind Dauerbeschallungen für unser Gehirn, für unser System. Es sind Dauerbeschallungen, weil wir uns das permanent selbst sagen. Und das Gefährliche ist, wenn ich der Überzeugung bin, zum Beispiel, ach, ich bin nicht so beliebt oder ich bin halt nicht so ein selbstbewusster Mensch, weil ich nicht so zum Beispiel extrovertiert bin, dann gehe ich irgendwo hin und traue mich nicht zu fragen oder frag nur ganz zögerlich und dann kriege ich eine ganz komische Reaktion und dann fühle ich mich darin bestätigt. Stichwort selbsterfüllende Prophezeiung. Und das wiederum verstärkt meinen Glaubenssatz. Siehst du, ich bin also nicht so selbstbewusst und ich bin nicht extrovertiert oder was auch immer. Ich kann nicht so gut auf Menschen zugehen und das strahle ich aus. Ich werde komische Erfahrungen machen. Mein Glaubenssatz wird bestärkt. Und das ist so eine richtig negative Abwärtsspirale, in der ich mich dann befinde. Und wir wissen, diese negativen Glaubenssätze, das wissen wir aus Studien, ich darf keine Fehler machen, ich bin nicht gut genug oder was auch immer, wirken wie ein dauerhafter, aktiver Stressreiz. Unser Körper ist gestresst davon, obwohl es oft unbewusst abläuft, obwohl es unser Normal ist. Und kein Mensch kann sich davon freimachen, von diesen Glaubenssätzen. Weil, wie du schon gesagt hast, aus der Kindheit, aus der Schulzeit, das sind so Sätze, die uns mal so gesagt wurde und die übernehmen wir als unsere innere Wahrheit. Und das läuft total automatisiert ab und es hat, wie gesagt, viel mit Prägung zu tun. Und wir wissen auch aus Studien, wenn ich als Kind oder als jugendliche Person ständig so etwas mitbekommen habe, na ja, also die Anne, der ist das doch auch ganz leicht gefallen im Deutschunterricht, die hat doch auch nicht so Schwierigkeiten oder was auch immer, ach, stell dich doch nicht so an oder da musst du dich doch einfach ein bisschen mehr anstrengen, dass das im weiteren Verlauf dazu führen kann, nicht dazu führen muss, es kann dazu führen, dass zum Beispiel eine Depression begünstigt wird.
Ja, ja. Ja, das ist interessant, wie du das herleitest, denn das haben ja unsere vorherigen Gäste, sowohl der Betroffene, der ehemals von Depression Betroffene, der bei uns hier war und im Gespräch berichtet hat, als auch der Angehörige einer an Depression erkrankten Frau, berichtet, dass das eine ganz heikle Geschichte ist und dass sie eben wissen aus eigener Erfahrung, wie sensibel man in diesem Umfeld umgehen kann mit der Sprache. Aber das gilt natürlich für alle Umfelder generell. Und deswegen wollen wir das natürlich auch gerne als Tipp für uns heute mitnehmen. Du hast eben was ganz Wichtiges gesagt. Du hast von automatisierten Mechanismen gesprochen. Deswegen ist es natürlich auch umso schwieriger für uns alle, wenn wir diese Glaubenssätze haben, und jeder hat irgendeinen dieser Glaubenssätze in sich, uns die bewusst zu machen und dann auch bewusst daran zu arbeiten und die umzuformulieren oder umzudrehen für uns. Wie kann das gelingen? Hast du da einen Tipp oder weißt du aus der Erfahrung, wie man überhaupt diese Glaubenssätze ins Bewusstsein holt?
Also letztendlich ist da wirklich ganz intensivere innere Arbeit erforderlich. Und da möchte ich ganz klar unterscheiden, es gibt Glaubenssätze, auf die wir vielleicht ein bisschen schneller kommen durch Reflexion, wo stoße ich im Alltag immer wieder an meine Grenzen, oder auch zum Beispiel, mit welchem Lebensbereich bin ich denn immer mal wieder unzufrieden? Ist es zum Beispiel die Finanzen? Ist es Freundschaften, mein Job, mein Beruf? Bin ich es selbst? Ist es mein Körper, meine Gesundheit? Da können wir dem schon oft auf die Schliche kommen, weil wenn ich zum Beispiel in meinem Job immer unzufrieden bin und zum Beispiel schon ganz viele Stationen durchlaufen habe, kann es sein, dass es nicht nur an meinen Vorgesetzten oder an den Teams liegt, sondern dass ich auch einen eigenen Anteil daran habe, warum ich immer wieder unzufrieden in meinem Job bin. Das können oft auch Glaubenssätze sein. Und da kann ich schon mal drauf aufmerksam werden und auch durch die eigene Reflexion, wo bremse ich mich immer wieder selbst aus, wo bin ich immer wieder im Zweifel, wo bin ich immer wieder im Stress, wo stehe ich mir immer wieder selbst im Weg. Und gleichzeitig möchte ich auch darauf aufmerksam machen, dass Glaubenssätze etwas tief Emotionales sind, was oft sehr im Unterbewusstsein verankert ist, und dass es da, wenn es wirklich sehr tiefgreifend ist und sehr emotional, auch sehr sinnvoll sein kann, sich mit einer professionellen Expertin oder einem professionellen Experten, das kann ein Psychologe, eine Psychologin, psychotherapeutische Unterstützung oder von einem ausgebildeten Coach, da sich wirklich Unterstützung zu holen, das ist dann auch wirklich empfehlenswert. Da kommen wir selbst irgendwann nicht weiter, weil unser Hirn ist natürlich auch clever. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen wie, unser Unterbewusstsein ist wie ein Mensch mit ganz vielen Armen, der versucht gleichzeitig Bälle unter Wasser zu halten. Und wenn wir in Stresssituationen kommen, kann das sein, dass wir diese Bälle gar nicht alle gleichzeitig halten können und plötzlich ploppt ein Thema auf und wir werden getriggert und sagen, also es kann ja nicht wahr sein, oder wir stehen uns so im Weg oder sind so blockiert, und da merken wir, da haben wir ein Thema, und das ist oft ein Glaubenssatz.
Ja, das ist sehr gut beschrieben, und das haben wir auch in der letzten Folge schon mal besprochen, als du gesagt hast, es passiert ja immer wieder, man kommt dann von der Arbeit nach Hause, hat besprochen, der Partner, die Partnerin soll den Einkauf erledigen, und dann ist es nicht gemacht, und dann muss man erstmal einen Schritt zurücktreten und gucken, warum denn eigentlich nicht, welche Gründe hat denn die andere Person jetzt bewogen? Wahrscheinlich nicht, dass sie mich ärgern wollte und es bewusst nicht gemacht hat, sondern es gab wahrscheinlich einen Grund, und dann am besten nicht von sich selber auszugehen, sondern erstmal zu erfahren und zu hören, was waren denn die Gründe, die jetzt dazu geführt haben, dass es nicht wie besprochen ist, kann ja auch schon helfen. Jetzt haben wir ganz viel über negative Glaubenssätze gesprochen, aber es gibt doch bestimmt auch positive Glaubenssätze, die wir verinnerlicht haben und die uns tragen und die uns beispielsweise in Situationen, in denen wir unterbewusst reagieren, auch helfen. Wir haben es letztes Mal an dem Beispiel über die Situation von Verletzten gesprochen. Wenn man am Unfallort eintrifft, dann haben wir Menschen eigentlich alle schon intrinsisch eine sehr gute, richtige Haltung in uns, dass wir helfen wollen, dass wir da sind, dass wir auch die richtigen Botschaften senden und demjenigen vermitteln, du bist nicht alleine, ich kümmere mich, ich lasse dich nicht allein, ich hole Hilfe. Das sind ja offenbar Reflexe, die dann gut funktionieren. Und gibt es noch andere gute innere Glaubenssätze, und wie können wir die stärken für uns?
Also diese ganzen positiven Glaubenssätze werden auch oft als Affirmation bezeichnet, also etwas, was wir uns positiv selbststärkend zureden. Das können auch Momente sein, wo unser Selbstwertgefühl plötzlich sich zeigt oder wo wir uns selbst wirksam fühlen. Ich habe das jetzt im Griff, und das kann auch sowas sein wie, dir passiert jetzt irgendwas auf der Arbeit, du merkst, oh Mist, und im nächsten Moment merkst du, ach, ich mach das schon. So, ich sortiere mich nochmal, ich atme jetzt durch und dann arbeite ich eins nach dem anderen ab. Das ist zum Beispiel auch so ein positiver Glaubenssatz, ich mach das schon. Oder ich mache das jetzt Schritt für Schritt, wenn wir merken, oh, ich bin jetzt plötzlich total gestresst, dass wir vielleicht dann in der Lage sind, uns zu sammeln und zu sagen, okay, ich atme jetzt durch, ich mache das jetzt Schritt für Schritt. Auch das kann ein positiver Glaubenssatz sein, wo wir uns selbst anleiten, wo wir merken, okay, ich bewahre jetzt die Ruhe und sammel mich. Auch das kann ein positiver Glaubenssatz sein. Und so stärken wir uns Schritt für Schritt selbst. Und das kann eine Stresssituation sein, da ist es besonders anspruchsvoll. Oder auch so im ganz Alltäglichen, dass wir merken, ach, das kann ich ganz gut oder mir fällt es leicht. Auch daraus kann ein positiver Glaubenssatz sein, wenn ich dich frage, Mensch, Shilo, wie ist das denn für dich in diesen Interviews? Bist du ganz doll aufgeregt und fällt dir das total schwer, das zu tun? Und dann sagst du vielleicht, ach, nö, das macht mir richtig Spaß. Und dann merken wir, du bist in einem Ressourcenbereich, du bist in einem Kompetenzbereich und daraus kann ein positiver Glaubenssatz entstehen, je häufiger du diese Interviews führst, dass du denn, wenn ich dich frage bei einem Café, dass du sagst, ach nee, Lisa, das kann ich ganz gut, ne? Das macht mir Freude.
Ist trotzdem interessant, dass wir natürlich an den negativen Glaubenssätzen eher hängen. Du hast es gerade beschrieben, die Worte haften natürlich irgendwie länger, als es vielleicht positive Worte tun für uns. Und umso wichtiger ist es natürlich, und das finde ich eine ganz wichtige Erkenntnis, die du letztes Mal erklärt hast, dass es für unser Gehirn auch keinen Unterschied macht, ob wir anderen gegenüber wertschätzend begegnen oder uns selber. Das heißt, wir schütten da offenbar auch Glückshormone aus. Wir reagieren da mit Endorphinen und das Gehirn reagiert positiv darauf, auch wenn ich mich selber stärke, wenn ich mich selbst bestätige in dem, was ich tue.
Vollkommen richtig. Ich würde da gerne noch mal kurz drauf eingehen, auf diese negativen Worte, weil negative Worte wirken deshalb auch stärker als positive, weil wenn wir unter negativer Sprache leiden, werden Stresshormone ausgeschüttet. Und biochemisch ist es so, dass Stresshormone langsamer abgebaut werden als Glückshormone. Deshalb am Ende des Tages haben wir es auch oft so, wir haben irgendwas Blödes erlebt und vielleicht 10 tolle Sachen. Von was erzählen wir? Oft von dem Blöden, weil diese Glückshormone sind schon längst wieder abgebaut, auch in einem Feedbackgespräch beispielsweise. Uns wird was Nettes gesagt, aber auch kritisiert. Wir nehmen oft die Kritik mit raus, weil Stresshormone langsamer abgebaut werden. Außerdem leidet unser Hirn immer auch unter so einem Negativ-Bias. Das heißt, Negativität ist oft mehr Gefahr, deshalb bleibt es länger im Gehirn. Und auch, das kommt auch noch dazu, dass Worte wie Versager oder schwach oder wertlos, die sorgen schon für Stress. Auch wenn ich sage Steuererklärung, kann es sein, dass Stresshormone ausgeschüttet werden. Alleine einzelne Worte machen eine Stressresonanz im Körper. Und die Folgen, wenn wir ständig mit so negativen Worten konfrontiert sind, ist eine Stressüberlastung. Und unser Nervensystem ist überreizt, führt zu psychosomatischen Beschwerden, Angstzuständen und vielleicht sogar auch Depressionen.
Da müssen wir uns im Prinzip mit umso mehr positiven Worten aufladen, wenn am Ende des Tages wahrscheinlich. Genau. Ne? Und auch hier wollen wir ja versuchen, als erstes auf die negativen Auswirkungen von Sprache einzugehen und hinterher mit dem Positiven abschließen, damit es möglichst lange als Glücksgefühl stehen bleibt sozusagen. Wenn wir jetzt nochmal auf die Situation von an Depression erkrankten Menschen eingehen, das ist ja Thema auch unserer Miniserie, über die wir hier sprechen, dann ist es ja ganz besonders wichtig, wie gesagt, dass wir uns einer sensiblen oder zumindest bewussten Sprache bedienen, die das ist immer ein bisschen ein schmaler Grat. Das haben die Gäste vorher, wie gesagt, auch beschrieben. Es ist nicht einfach. Es bedarf auch eines Learnings im Umfeld dieser Menschen. Das kann man nicht von Anfang an richtig machen, weil eben auch gut gemeinte Ratschläge oftmals nicht gut rüberkommen oder falsch aufgenommen werden können. Und deswegen muss man sich daran tasten. Aber was sind denn zum Beispiel Sätze, die helfen können im Umgang mit Depressiven? Und was sind Sätze, die schaden können oder die sie unter Druck setzen?
Ja, also da sprichst du was ganz Wichtiges an, weil wenn wir einen Mangel an unterstützender Kommunikation bei Menschen mit Depressionen haben, verstärkt das die die Symptomatik signifikant. Also wir wissen, wenn wir gar kein unterstützendes Umfeld haben, dann kann das natürlich auch das Risiko für Depressionen erhöhen. Also diese Unterstützung ist wahnsinnig wichtig. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie unterstützen wir denn? Weil du hast es schon vollkommen richtig gesagt, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Und wir Menschen neigen dazu, gerade wenn es um jemanden geht, der uns so wichtig ist oder die uns so wichtig ist, da wollen wir helfen. Und helfen bedeutet auch, wir bieten Lösungen an, wir geben gut gemeinte Ratschläge, wir übernehmen plötzlich Verantwortung für eine andere Person und sind damit entmündigend
und handeln aus unserer Perspektive eben.
Und dann sind, ja, total. Und dann haben wir oft das Gefühl, na toll, wie man es macht, macht man es falsch. Ne? Und wir sind dann vielleicht total frustriert und sagen, na, wir wollen ja nur helfen. Und deshalb, das erste Credo ist, zuhören, statt reparieren zu wollen. Da ist niemand kaputt. Das heißt, es ist schon, wir sind oft viel zu schnell mit unseren Lösungen und ach, geh doch nochmal in die frische Luft und du musst doch auch mal was für dich tun. Oder dann geh doch mal zur Therapie, da musst du dich doch mal drum kümmern. Dir geht's doch schon seit Wochen nicht gut. Und wir sind sofort in der Aktion. Erst mal zuhören und den Raum halten. Das klingt einfach und ist richtig, richtig schwierig. Den Raum zu halten, wo negative oder generell Emotionen stattfinden dürfen, wo alle Emotionen erlaubt sind. Traurigkeit, Wut, was auch immer. Und wir denken oft, naja, der ist doch schon so traurig in Häkchen, der Mensch, der da die Depression hat. Das können wir doch jetzt nicht verstärken. Nein, wir verstärken das nicht, wir halten das. Und sagen, das ist jetzt gerade in Ordnung. Und wir wissen aus der Psychologie, dass Emotionen, die akzeptiert werden, auch schneller wieder abgebaut werden. Das heißt, wenn ich gerade akzeptiere, dass du wütend bist und ich sage, Mensch, also das ist ja jetzt auch ein bisschen übertrieben, Chilo, dass du jetzt so wütend bist, das verstärkt ja die Wut. Wenn ich sage, es ist genau voll und auch mit Recht, weil du dich ja gar nicht gesehen fühlst in deiner Emotion, wenn ich sage, das ist gerade vollkommen in Ordnung und ich sehe das und ich akzeptiere das gerade, dann ist das viel eher eine Hilfe. Also anstatt dir zu sagen, naja, anderen geht's ja auch schlechter oder stell dich nicht so an oder du musst mal ein bisschen positiv denken, dann wird das schon wieder. Das ist nicht hilfreich. Also wir gehen da eher rein und sagen, ich bin da für dich. Es ist emotionale erste Hilfe, ich bin da für dich. Oder ich sag dir auch, wenn du magst, du musst mir das gerade gar nicht erzählen. Du musst gerade gar nicht sagen. Ich höre dir zu. Oder ich bin da, wenn du so weit bist. Es bringt nichts, jemanden unter Druck zu setzen. Oder auch, wir wollen oft sagen sowas wie, ach, ich verstehe dich. Das ist gerade schwer für dich. Oder das ist gerade echt hart. Nee, ganz ehrlich, du verstehst es nicht. Weil du diese Krankheit nicht hast. Die Menschen sind krank. Und wenn du diese Krankheit nicht hast, müssen wir ganz ehrlich sagen, wir können es nicht richtig verstehen. Ne? Und dann fühlt sich jemand auch nicht so richtig ernst genommen. Ne? Und da ist es viel hilfreicher zu sagen, alles darf gerade sein oder ich bin gerade da. Oder auch zu fragen, kannst du mir vielleicht gerade schon sagen, was dir helfen würde? Und ein Nein zu akzeptieren, weil die Frage vielleicht gerade überfordernd ist. Und manche können ihr Bedürfnis äußern und sagen, ich brauche gerade Ruhe oder es reicht, wenn du da absolut bist.
Genau, diese gemeinsame Basis ist, glaube ich, ganz entscheidend und durchaus auch, das haben auch die Gäste vorab gesagt, im Gespräch zu bleiben. Also man muss nicht immer über die Themen reden, die einen beschäftigen, das stimmt, aber man sollte immer wieder versuchen, das Gespräch zu suchen und sich einfach auszutauschen. Und wenn es da mal gar nicht geht oder der andere reagiert nicht drauf oder es kommt gerade nicht an, dann auch erstmal lassen, aber trotzdem wieder den Versuch starten. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig und natürlich auch nicht einfach, aber davon lebt, glaube ich, das Ganze eben auch, dass man signalisiert, wie du es gerade so schön auch gesagt hast, man ist da, man probiert es gemeinsam und man lässt den anderen nicht dabei alleine. Jetzt hast du in deinem Buch unter anderem ja auch über das Thema passive Aggressivität gesprochen, also passiv-aggressive Sätze, die wir in der Sprache nutzen, ohne es auch zu merken, welche Auswirkung das hat. Und dazu gehört zum Beispiel schon so ein Satz wie ja, aber. Also wenn ich den anderen gar nicht richtig, ich habe zwar gehört, was er gesagt hat und grundsätzlich sage ich auch erstmal ja, habe ich verstanden. Aber meine Sichtweise ist das und das und das. Und damit setze ich dann auch erstmal wieder das Gegenteil dem anderen entgegen. Das sind natürlich so ganz kleine, unterbewusste Hürden, die wir nehmen müssen, wenn wir daran wirklich arbeiten wollen, uns mit bewusster Sprache auseinanderzusetzen. Und die passieren ja immer wieder überall im Alltag. Mhm. Aber genau solche Dinge sind es. Und was sind noch Beispiele, die du hast für eine passiv-aggressive Sprache?
Also passiv-aggressiv ist letztendlich, ich täusche auch ein Stück weit etwas vor. Und ich möchte hier betonen, das machen Menschen oft nicht mit Absicht, sondern weil sie es nicht gelernt haben. Also zum Beispiel, wir arbeiten an einem Projekt zusammen und du fragst mich, Lisa, ist das in Ordnung so für dich, wenn wir das jetzt so machen? Ich habe mir das und das überlegt und ich sag, ja, mach du mal. Ja, ist super, super Idee. Und du merkst, du spürst, wir arbeiten schon länger zusammen und Menschen spüren das ja. Nee, also ich habe das Gefühl, es ist nicht in Ordnung. Da fragst du mich vielleicht nochmal, Lisa, ist das wirklich in Ordnung für dich? Und ich sag, ja, passt schon. Und du weißt ganz genau, ist das nicht in Ordnung für mich. Und das ist richtig Machtdemonstration, weil du merkst, es stimmt etwas nicht. Du hast aber keine offensichtlichen Beweise, sage ich mal, dafür. Und du sprichst mich nochmal an. Und du merkst es aber. Und das ist etwas, was wir ganz oft haben, gerade wenn Menschen nicht richtig gelernt haben, über Bedürfnisse zu sprechen. Oder Studien zeigen auch, Kinder, die keine gesunde Streitkultur gelernt haben. Also Streitsituationen beispielsweise, die passieren und dass dann totgeschwiegen wird. Also es gibt kein klärendes Gespräch danach, sondern nach ein paar Stunden kommen Mama und Papa wieder und ist alles wieder gut. Und für ein Kind ist das ganz, ganz schwierig. Und das schürt zum Beispiel passiv-aggressives Verhalten, wenn Menschen nicht wissen, wie kann ich sagen, du, danke, dass du dir so viel Mühe gegeben hast mit der Präsentation, Chilo. Mit dem Einstieg bin ich nicht so glücklich. Können wir da bitte nochmal drüber gucken? Anstatt, dass ich sage, nee, super. Wenn du meinst, dass das so gut ist, ja, dann mach doch so. Und das ist ja ganz, ich gebe dir ja gar nicht die Chance, dir da ein Feedback zu geben oder auch an mich ranzukommen und meine Bedürfnisse, weil ja, dieses Zustimmen habe ich jetzt so gelernt, aber es ist eine vermeintliche Zustimmung. Genau wie dieses Ja, aber. Ein Ja, aber ist, um ehrlich zu sein, immer ein verstecktes Nein, weil ich mich nicht traue, gerade zu sagen, nein, ich finde das nicht in Ordnung, sage ich, ja, aber wir haben doch besprochen das.
Ja, genau. Ganz genau. Also deswegen, das ist mir vollkommen bewusst, dass es natürlich unterbewusste Mechanismen sind, die da greifen. Aber gut, dass du es auch nochmal sagst, dass es einfach niemand absichtlich macht und niemand bedient sich absichtlich dieser Sätze. Wir sagen das alle das ein oder andere Mal in einem ganz harmlosen Zusammenhang und sind uns dann mitunter vielleicht gar nicht bewusst darüber, dass wir damit etwas auslösen, was wir gar nicht beabsichtigt haben. Wenn wir uns jetzt dem heilenden Aspekt der Sprache zuwenden, also diesem Wegpusten von Schmerzen sozusagen als Eltern für kleine Kinder, wie kann uns eine bewusste Sprache helfen, das Wohlbefinden zu fördern und die Gesundheit zu stärken? Weil wir haben ja gelernt, dass das mentale Wohlbefinden auch sehr, sehr eng mit dem körperlichen Wohlbefinden zusammenhängt. Insofern, wie können wir über Sprache beisteuern?
Letztendlich, indem wir versuchen, so ein bisschen die Wertung rauszunehmen, empathisch auf Menschen zuzugehen, anstatt zum Beispiel sowas zu sagen wie, du solltest noch das und das machen oder du musst, müssen, ist ein Stressauslöser, wissen wir aus vielen Studien, erstmal es offen zu lassen, zu fragen, was wäre im Moment ein kleiner machbarer Schritt für dich oder ich habe eine Idee, möchtest du sie hören? Weil wir sind ganz, ganz oft gut gemeint, übergriffig. Und damit entziehe ich dir Verantwortung und Selbstbestimmung, dass ich sage, also du musst jetzt das und das machen, zu sagen, ich habe eine Idee, möchtest du sie gerade hören? Oder ich kann dir ein Angebot machen, bist du gerade überhaupt offen dafür? Und auch mal Schweigen auszuhalten und grundsätzlich eine offene Sprache zu haben. Und wir werten ganz, ganz oft, ganz oft werten wir andere Menschen. Und das ist wirklich, wirklich Übung, weil all das, ob das jetzt das Ja-Aber ist, ob das die passiv-aggressive Sprache ist, das sind Sprachgewohnheiten. Wir sind so groß geworden. Und ich möchte nicht sagen, alles ist per se falsch. Und gesunde Kommunikation bedeutet auch nicht, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, sondern sich selbst immer wieder zu reflektieren und auch mal zurückzurudern, zu sagen, ich merke gerade, da habe ich mich gerade nicht so sensibel ausgedrückt oder boah, das hätte jetzt gerade auch anders rüberkommen können. Ich setze noch mal neu an. Weil wir sind ja auch alle in unserem Film und sind dann mal gestresst und sagen dann Dinge, wo wir denken, naja, das ist mir an einem guten Tag auch mal besser gelungen, das auf den Punkt zu bringen. Und wie toll, dass du es merkst. Ne? Also da auch ein bisschen liebevoll mit sich selbst.
Also gerade im beruflichen Kontext hat man natürlich manchmal auch die Zeit nicht und dann ist es vermeintlich so unter Druck mal dahingesagt. Und dann ist es aber wahrscheinlich sehr gut, wenn man hinterher nochmal aufeinander zugehen kann und das Gespräch sucht und sagt, hier, das hoffe ich, du hast das nicht falsch verstanden, das war so und so gemeint oder so. Ne? Lieber einmal zu viel als zu wenig vielleicht auch.
Total. Und letztendlich wissen wir, dass Sprache Resonanz im Körper schafft. Das heißt, wenn wir eine positive Sprache haben, wird unser Parasympathikus aktiv. Und das ist der Teil in unserem Nervensystem, der so für Ruhe und Entspannung und Ausgeglichenheit sorgt. Und wir fühlen uns auch sicherer dadurch. Und teilweise wird die Kommunikation von depressiven Menschen auch als Früherkennung genutzt. Das heißt, man hat beobachtet in Studien, dass Menschen, die unter Depressionen leiden oder depressive Symptome haben, häufiger ich-bezogen sprechen, also ich, mich, mein Nutzen oder Absolutismen wie immer, alle, jeder, keiner, nie und auch Emotionsworte wie traurig, leer, hoffnungslos und je häufiger diese Worte genutzt werden, desto eher kann man diagnostisch sagen, steuert jemand gerade auf eine depressive Episode zu. Und da merken wir mal, wie eng der Zusammenhang ist von Sprache und
Körper.
Ja,
das ist natürlich ein sehr guter Tipp an der Stelle, den du gibst. Da kann ja jeder und jede von uns auch einfach selber mal bewusster darauf achten, ob oder wo das im Umfeld stattfindet möglicherweise. Das ist sehr gut. Hast du ansonsten noch andere praktische Tipps, wie wir anfangen können, die eigene Sprache zu reflektieren? Also wir haben schon einiges genannt, ne? Also dieses Ja-Aber zum Beispiel ist ein Muster, was wir oftmals unterbewusst anwenden oder zumindest gar nicht böse beabsichtigt irgendwie in einen Kontext stellen. Aber gibt es noch andere praktische Tipps, wie wir anfangen können, ja, zu reflektieren darüber, wie wir etwas sagen?
Ja, ich würde dir einfach mal eine Handvoll nehmen, wie eine kleine Hausapotheke, so dass sich die Hörenden das aus der Apotheke rausnehmen können, wo sie das Gefühl haben, oh, das passt zu mir, weil das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir Sprache verändern, dass es authentisch ist, weil sonst sagt unser Gehirn auch, alles klar. Also unser Hirn merkt ja schon, wenn wir es veräppeln, das muss man ganz klar so sagen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel das Reframing, also welchem Rahmen geben wir bestimmten Sätzen. Ich kann zum Beispiel sagen, 10% der Schülerinnen und Schüler sind durch die Klausur gefallen, also das Negative in den Vordergrund stellen. Oder ich sage, Mensch, 90% der Schülerinnen und Schüler haben bestanden. Das ist ganz interessant, was stellen wir in den Fokus? Und bei diesem Reframing ist auch, wir sind oft so absolut in unseren Sätzen. In meinem Buch schreibe ich zum Beispiel auch von einer Lehrerin, die im Coaching sagt, ich bin viel zu streng zu meinen Kindern. Und dann im Kontext Reframing haben wir uns angeguckt, ist es wirklich strenger? Und sie hat herausgefunden, naja, man könnte es auch als Klarheit bezeichnen. Ich bin sehr klar in meinen Aussagen. Und in der Schule, in dem Kontext Schule, ist das ein ganz, ganz wichtiger Skill, den ich habe. Da brauche ich diese Klarheit, die vielleicht manchmal so aussieht wie Strenge. Und da mal zu gucken, in welchem Kontexten ist dieses Verhalten, was du zeigst, vielleicht sogar richtig wichtig und eine Ressource für dich? Und in welchen Kontexten ist es vielleicht ein bisschen schwierig? Oder neben dem Kontext Reframing gibt es auch dieses Bedeutungsreframing, dass wir gucken, ist es wirklich Strenge oder ist es vielleicht sogar Klarheit? Bist du so dolle neugierig oder bist du ein sehr wissbegieriger Mensch? Ist das Kind irgendwie störend oder ist es durchsetzungsstark? Also es ist ja immer die Frage, es geht hier nicht darum, und das ist ganz wichtig, Dinge schön zu reden, sondern sie wirklich mal in einem anderen Rahmen zu betrachten, um mal zu gucken, ist jemand zu extrovertiert und zu laut? Oder ist jemand begeisterungsfähig? Also es ist ja die Frage, wie frame ich etwas? Das ist der erste Tipp, den ich mitgeben möchte. Einfach mal ein paar Perspektivwechsel, wo ist mein Verhalten vielleicht positiv oder wo war es mir auch dienlich, zum Beispiel so eine Leistungsfähigkeit, Menschen, die sich sehr überarbeiten, zu sagen, es hat mich dahin gebracht, wo ich gerade bin. Und gleichzeitig merke ich, es macht mich an der einen oder anderen Stelle krank oder erschöpft, dass man nicht alles sich selbst übel nimmt. Das ist das Erste, was ich mitgeben möchte. Das Zweite, was ich mitgeben möchte, ist Affirmationen. Ich nenne es ja gerne Wortmedizin, auch mal zu gucken, welche Sätze tun mir gut. Und hier ist ganz wichtig, dass das Sätze sind, die ich mir auch selbst glaube. Wenn ich der festen Überzeugung bin, ich bin nicht gut so, wie ich bin und sag mir jetzt jeden Morgen im Spiegel, ich bin hier der beste Mensch der Welt, ich bin eine richtige Rakete und eine richtige Maschine, da sagt mein Gehirn auch, alles klar. So langsam mache ich mir wirklich ein bisschen Sorgen. Und das verstärkt eher negative Glaubenssätze, wenn ich das Gefühl habe, das ist gerade richtiger Quatsch. Da ist die Wortmedizin ist kleinschrittig zu machen. Ich fange langsam an, mich ein bisschen mehr zu akzeptieren, so wie ich bin. Vielleicht ist es das auch am Anfang. Oder manche können mit den Sätzen gar nichts anfangen, die brauchen Fragen. Das nennen wir Affirmation. Das bedeutet, warum wird es mir wohl gelingen, heute meine Meinung zu äußern? Was wäre vielleicht der erste Beweis, dass ich ganz okay so bin, wie ich bin? Oder was spricht denn dafür, dass ich gut mit meiner Sensibilität umgehen kann? Oder warum darf ich mich denn heute so fühlen? Also, dass ich eher meine Frage stelle, weil unser Gehirn liebt Fragen. Und jede Frage, da kommt automatisch eine Antwort. Deshalb fällt es uns so schwer, in Interviewsituationen, wenn uns eine Frage gestellt wird, das auszuhalten, wenn danach noch was gesagt wird. Weil unser Gehirn freut sich, denkt sich, oh cool, eine Frage. Oder Kinder in der Schule, die ihre Arme hochreißen, sagen, geil, eine Frage. Und deshalb für Menschen, die sagen, Affirmation, Lisa, geh mir weg, hör mir auf, ich kann damit nichts anfangen. Na, dann stell dir doch mal eine Frage. Und für alle anderen, die sagen, ja, oh, manche Sätze, die gehen so in Resonanz mit mir, das tut mir so gut, da darf ich mich wirklich mal häufiger daran erinnern, schreib dir kleine Zettel. Bei mir hängt im Badezimmerschrank. Ich schaue liebevoll auf mich heute. Ich mache den Schrank auf und sehe das. Oder bei einer Freundin von mir hängt irgendwas im Kühlschrank, weil sie ein Thema hat mit ihrem Körper und mit der Ernährung und da manchmal richtig streng zu sich ist. Oder in meiner Wohnung hängt an der Wohnungstür auch ein Zettel. Und bei mir sind die überall verteilt, dass ich mein Hirn auch immer mal wieder liebevoll daran erinnere und dann tausche ich das immer mal aus. Und das sind so, es sind vor allem die Kleinigkeiten, die dann einen großen Unterschied machen. Und gerade diese Wiederholung ist so wichtig, weil negative Glaubenssätze wiederholen wir ja auch ständig.
Ja, die bewusste Wiederholung, die uns dann stärkt, ne? Das muss man sich natürlich immer selber wieder ins Gedächtnis rufen.
Ja, total. Und es sind wirklich so diese Gewohnheiten aufzubrechen, also auch die Sprachhygiene im Alltag. Wie redest du über dich vor anderen? Ach, du weißt ja, wie ich bin. Ich bin auch immer chaotisch, ne? Ah, ich bin total verballert. Ja. Ständig lasse ich alles liegen oder, na, ist ja nun wirklich nicht meine Stärke. Wir reden uns selbst schlecht vor anderen Menschen. Würdest du das auch vor deiner Kollegin? Die Kollegin steht neben dir. Würdest du sagen, also die Kollegin, ne? Also, die ist aber auch verballert, ne? Mal so unter uns gesagt. Und die steht neben dir. Das machst du mit dir selbst teilweise. Das ist respektlos. Da können wir schon anfangen, dass uns das mal bewusst wird, weil manchen ist das gar nicht bewusst, dass sie sich vor in aller Öffentlichkeit schlecht reden. Das hast du nicht verdient. Das ist nicht in Ordnung.
Also da kommt es natürlich auf das Maß an und darauf, ob man das jetzt gerade in einem Kontext sagt, so wenn ich jetzt an mich denke, wo es jetzt offensichtlich gerade ist, dass ich irgendwas gerade vergessen habe, woran ich hätte denken müssen oder so, dann macht mir das nichts aus, das zu sagen. Ne? Aber deswegen, ich glaube, das Maßvolle ist da ganz sinnvoll noch an der Stelle. Natürlich kommt es aber darauf auch an, wie sehr wir das dann glauben, was wir sagen. Ne? Also wie sehr das in uns verankert ist.
Absolut. Auch in unserer Selbstbeziehung. Das sehen wir ja auch in Freundschaften oder in Partnerschaften, wenn man da mal vielleicht einen Spruch sagt, dass man weiß, man ist so sicher verbunden mit dem Partner, der Partnerin oder mit sich selbst, dass man sagt, ach, ne, da lache ich jetzt mal drüber. Ich kann das gut einordnen. Das ist eine ganz wichtige Ergänzung, die du gerade sagst. Oder ob sowas ständig kommt. Ne? Und ich das eigentlich auch ziemlich ernst meine.
Ja, also ich glaube, wir haben sehr viele schöne Tipps von dir gehört, wie wir an unseren Sprachmustern arbeiten können, wie wir sie überhaupt uns bewusst machen können und wie wir B auch gnädiger mit uns selbst umgehen können und respektvoller mit uns selber kommunizieren und natürlich C auch mit am wichtigsten den anderen mit Respekt gegenübertreten und Wertschätzung und an Kleinigkeiten feilen oder zumindest uns bewusst machen, da habe ich den Bogen ein bisschen überspannt, da könnte ich nochmal hingehen und das Gespräch suchen und klären, wie ich es eigentlich gemeint habe. Das finde ich sehr, sehr wertvoll und ich glaube, es ist ganz unabhängig von der Arbeit mit depressiven Menschen oder dem Leben oder dem Umfeld, in dem man lebt, wo vielleicht an Depressionen erkrankte Menschen vorkommen, wichtig, dass wir uns das für uns selber in unserem Alltag immer bewusst machen, welche Bedeutung und Macht die Sprache hat und natürlich uns selber dann möglichst einer Sprache bedienen, die umso wertschätzender und respektvoller ist und lieber etwas mehr als zu wenig an der Stelle.
Also ich hätte noch eine Ergänzung zum Thema Sprache. Ich habe es in der Folge tatsächlich auch nicht ganz korrekt gemacht. Da sieht man mal, ne, das sind Sprachgewohnheiten. Wir sind manchmal unachtsam in unserer Sprache, weil wir haben oft Identitätssprachmuster. Das bedeutet, alles, was nach Ich Bin kommt, ist Teil unserer Identität, ob ich sage, ich bin depressiv oder ich habe Depression oder bin an Depression erkrankt. Und so habe ich ja auch ganz oft von depressiven Menschen gesprochen. Das heißt, ich habe es auf die ganze Identität bezogen, auf den ganzen Menschen. Und du hast es gerade ganz korrekt gesagt, nämlich der Mensch ist an Depression erkrankt. Die Depression ist ein Teil von diesem Menschen und der Mensch bringt noch ganz, ganz viel Unterschiedliches mit. Und das ist auch nochmal ganz interessant. Die Erkrankung ist ein Teil des Menschen und es ist nicht der ganze Mensch depressiv, ne? Und das sind oft Kleinigkeiten, die wirklich eine große Wirkung haben. Und so dürfen wir alle immer mal wieder achtsam auf unsere Sprache schauen, ne? Und das ist mir gerade noch
wichtig. Und ich versuche auch selber immer den Unterschied zu machen, wenn ich zu Hause zum Beispiel zu den Kindern irgendwie sage, dein Verhalten stört mich jetzt hier. Ne? Nicht, es bist nicht du, mit dir ist nichts falsch. Ne? Es ist das Verhalten, was gerade nicht passt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied. Und wie du es gerade gesagt hast, auch die Krankheit dann als Krankheit zu identifizieren und zu benennen, ist ja genau das gleiche Muster an der Stelle. Ne? Man bewertet nicht den Menschen, der insgesamt krank ist und ein Depressiver, sondern er ist an Depression erkrankt und das geht hoffentlich auch wieder vorbei mit der richtigen Unterstützung.
Ja, absolut.
Ich danke dir ganz herzlich, liebe Lisa, für deine Zeit und ganz, ganz herzlichen Glückwunsch nochmal zu deinem großartigen Bucherfolg. Es ist im Februar erschienen und nach so kurzer Zeit, wir haben es jetzt April, schon in der Amazon-Bestsellerliste gelandet. Herzlichen Glückwunsch und ich sage vielen Dank, Lisa Holtmeier.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch und die herzlichen Worte. Tschüss.